Ja, ich möchte heute auch predigen über den ersten Sonntag nach Ostern. Ich möchte aber versprechen, dass Astrid und ich uns nicht abgesprochen haben. Astrid benutzt auch nicht jedes Mal die Losung zur Begrüßung. Also wer weiß, was Gott da so vorhat mit uns, mit euch. Ich war letzten Sonntag Ostern in der morgens um 3:45 aufgestanden, um 5 in Haaren in der Kirche. Astrid übrigens auch. Und es war so, dass das total eindrucksvoll und schön war. Wir standen erst am Osterfeuer und da wurde die Osterkerze angezündet, dann kamen wir in die Kirche rein, da war alles dunkel und langsam entzündeten sich immer mehr Kerzen und dann dachte ich auch, Mensch, wie schön, war wirklich alles berührt und beeindruckt und dachte, ach toll, jetzt ein paar Lieder singen, eine kurze Predigt und dann so gegen 5:45 wieder ab nach Hause oder 6 und ins warme Bettchen. Ich hatte noch nicht so viel geschlafen, vielleicht so 3-4 Stunden, wir waren noch müde. Genau, es kam nicht so, es kam anders. Es ging los mit einer Lesung aus dem ersten Genesis, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und dachte ich, okay. Und dann kam Abraham und Isaak, wie Isaak fast geopfert wurde. Und dann kam der Durchzug durch das Rote Meer, wie alle Soldaten des Pharaos ertrunken sind. Und ich dachte, oh, was ist das bitte für ein Ostergottesdienst? Ja, und dann kam wie wir mit Jesus im Taufwasser zusammen gestorben sind, Römer 6, hat Birgit vorgelesen. Und das hat mich irgendwie total berührt, weil ich dachte, wow, das ist einfach so, dass wir aus dieser Knechtschaft befreit sind, so wie die Israeliten aus der Knechtschaft der Ägypter befreit sind. Und fand den Gottesdienst und die Lesung echt strange am Anfang und hatte Schwierigkeiten, mich darauf einzulassen. Am Ende war es wirklich ein Riesensegen für mich, weil mir das so neu so aufgegangen ist, wie wir eigentlich aus dieser Zwangsjacke von Sünde und schlechten Gewohnheiten und unserer Lebensgeschichte vielleicht, was auch immer, befreit sind durch Jesus Christus, gerettet sind. Und das feiern wir, dass Jesus auferstanden ist an Ostern. Und die Frage ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt in unserem Leben? Was machen wir draus? Leben wir in dieser Freiheit, in diesem Leben im Überfluss, was Jesus sagt, oder bleiben wir da in der Wüste, so wie die Israeliten, 40 Jahre im Kreis? Und die haben ja auch mal wieder so gesagt, nee, Gott, war eigentlich blöd, dass wir jetzt aus Ägypten raus sind, wir wollen eigentlich wieder zurück in die Sklaverei. Und haben immer wieder so an Gottes Güte und Größe gezweifelt und an seiner Versorgung. Und das ist uns ja wahrscheinlich nicht unvertraut, das ist einfach menschlich, ne? Leben wir in dieser Fülle, in einem Leben, was irgendwie von Abenteuer geprägt ist, von Überraschungen, von seiner wundersamen Versorgung, von dem, was wir nicht erwarten, von echten Gefühlen, von Trost und Ehrlichkeit. Ist das, was wir, ich dachte, wir haben so tollen Lobpreis gehabt heute. Ich möchte nochmal einen extra kurzen Applaus für den Lobpreis gerne haben. Ich musste nicht aufwachen, nee. Ich war, nee. Alles gut für mich. Aber Kinder sind ehrlich, komme ich gleich drauf ein. Gehe ich noch, komme ich drauf zurück. Wir singen halt, Herr, wir wollen deine Wunder sehen und wir wollen, dass Gott mächtig ist und uns begegnet. Wir singen das am Sonntag. Und am Montag und in der Woche ist und im Alltag geht es auch echt, in dem, was uns umgibt, geht es auch echt oft um Oberflächlichkeiten, um gute Gefühle, um Spaß, um angesagte Partys, um möglichst coole Leute. Um einfach viel Oberflächliches, was irgendwie nicht mit Wunder Gottes und Macht und sowas zu tun hat. Und es ist irgendwie auch normal, also wir werden auch jetzt nicht sofort unsere Gesellschaft ändern, aber ist das wirklich das, was uns erfüllt? Also ist es dieses, in Englischen heißt es low-hanging fruit, also das, was irgendwie so, die Früchte, die man so mal eben so schnell mitnimmt, für die man sich nicht anstrengt, ist es das, was wir wollen, dieses Fast-Food? Ich weiß auch, dass wir irgendwie sinnlose und entspannte Zeit brauchen und ich lasse mich auch berieseln und brauche das genauso, aber trotzdem ist die Frage, ob wir auf diesem Niveau bleiben oder ob wir echt Abenteuer mit Gott erleben, ihm was zutrauen, ihm echt glauben. Und diese Entscheidung, und das fällt jeden Tag neu in unserem Herzen letztendlich, das ist das der Ort, wo sich unser Leben entscheidet, wo das entscheidet, was wir erleben, was passiert. Und darum soll es heute in der Predigt gehen, um dieses Herz. Also, ich hatte es angekündigt, es geht heute um Quasimodogenity. Könntest du die erste Folie zeigen, bitte? Das ist ein, Gott hat mich irgendwie die letzten 4 Wochen genervt mit, du musst mal nachgucken, was für ein Tag nach Ostern eigentlich kommt, was für ein Sonntag. Irgendwann habe ich es dann auch endlich gemacht. Quasimodogenity. Infantis, Halleluja, rationabile, sine dolo, lac concupiscite, Halleluja. Ich hätte es üben sollen. Also, wie neugeborene Kinder, Halleluja, verlangt nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, Halleluja. Das ist das, wo Quasimodogenity herkommt. Und um diesen Vers soll es heute gehen und ich möchte ihn in seinem Zusammenhang lesen und werde dann sozusagen den einzelnen Abschnitten predigen oder auslegen. Und dazu hätte ich gerne die nächste Folie. Also der Sinnzusammenhang, in dem dieser Vers steht, heißt, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. 1. Petrus 1, 2, Vers 1 bis 3. So, und ich habe das schon so ein bisschen in Sinnabschnitte unterteilt, indem ich das so untereinander gemacht habe und fangen jetzt mit dem Schluss an, bewusst. Es gibt ja in diesem schönen langen Satz eine Voraussetzung, nämlich, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Also es gilt quasi, was ich jetzt, die ganze Predigt, die ich jetzt ersage, gilt nur für die Leute, die geschmeckt haben, dass Gott gütig ist. Das ist die Voraussetzung. Vielleicht ist es ja aber auch so, dass es so attraktiv ist, was ich predige, dass ihr plötzlich schmecken wollt, dass Gott gütig ist, wer weiß. Es ist auf jeden Fall eine Sinneserfahrung. Es ist ein Erlebnis. Es geht darum, dass du tief in dir erfahren hast, Gott liebt mich. Das weiß ich ganz genau. Er ist auf meiner Seite. Er ist für mich. Es muss nicht so sein, dass du gerade total verliebt bist, dass du gerade überfließt und völlig verzückt bist. Kann sein, dass du gerade vielleicht in einer schwierigen oder traurigen Lebenssituation bist und dich Gott nicht nachfühlst, aber es geht darum, dass du das weißt in dir drin, dass das ein Teil von dir ist. Gott liebt mich, Gott ist gütig, Gott ist gut. Dieses Wort Güte oder Christos, das heißt eben gut, freundlich, wohlwollend, hilfreich und das bezeichnet eine Wesenseigenschaft. Also es geht darum, dass wir Gott als Person, als Wesen, seinen Charakter so kennen und diese Güte und Milde und Freundlichkeit, dass wir davon was verstanden haben. Es muss nicht perfekt sein, aber dass wir was davon verstanden haben, darum geht's. Und das ist mir deshalb so wichtig, damit das, was jetzt gleich kommt, ich werde unbequeme Sachen predigen, damit das nicht wieder Gesetzlichkeit und Unfreiheit mit sich bringt, damit wir nicht wieder noch mehr Gas geben und uns noch härter anstrengen, damit es nicht letztendlich in Unfreiheit und Selbstzentriertheit ausartet. Das will Petrus nicht, das will Gott nicht. Wir wollen keine Sklaverei, wir wollen nicht diese Wüste. Ja, jetzt und der erste Satz. Legt ab alle Bosheit. Soll ich nochmal vorlesen? Und allen Trug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Legt das ab. Wir haben oft keine schweren Straftaten begangen, in der Regel. Es geht nicht um die ganz groben, bösen Sachen. Es geht um die kleinen Gedanken, um die die Dinge, die in unserem Herzen keimen. Unser Herz ist einfach ein verführbarer Nährboden für alles Mögliche, für Gutes und für Schlechtes. Es geht um die kleinen Lästereien, Betrügereien, Unehrlichkeiten, um Heuchelei, Doppelmoral, um gute Miene zum bösen Spiel. Darum geht's hier. Und das ist nicht einfach, davon umzukehren, das abzulegen. Ich finde es auf dem Berufsleben nicht leicht, egal jetzt bei mir als Arzt und Wissenschaftler oder meine Frau Friederike arbeitet in der Baubranche, da geht es auch nicht immer nur mit rechten Dingen zu, wie ich fast gesagt habe. Es gibt viele andere Branchen auch, wo es nicht immer alles 1 und 1, nicht immer 2 ist. Es ist manchmal schwer, bei der Wahrheit zu bleiben. Und Papier ist geduldig, am Ende haben Lügen aber kurze Beine und belasten uns. Und nehmen uns irgendwie gefangen. Sie verschleiern unseren Blick auf Gott. Und wir bleiben irgendwie so hier so im Pragmatischen, im Konkretistischen, wir bleiben so auf der Erde kleben mit unseren Blicken. Wir blicken nicht zu Gott, wenn wir so gefangen sind von diesen ganzen halbgaren, komplizierten Dingen. Und ein Beispiel möchte ich sagen, ich will mich jetzt hier nicht als Heiligen darstellen, das ist klar, das wird mir mal hervorgeworfen. Ich mache Facharztprüfung in 10 Tagen. Und es geht darum, dass man bei der Ärztekammer lauter Formulare und Nachweise einreicht Und die Ärztekammer hat den Ruf, ein Organ zu sein, was sehr bürokratisch und unflexibel ist. Und es war bei mir so, dass ich durch Elternzeit und Forschung jetzt aber unbedingt die Prüfung machen wollte und für den Zeitpunkt genau 11,9 Monate Erwachsenenpsychiatrie habe. Und das war also eine Diskussion mit meinem Chef, wie wir das jetzt irgendwie machen und so. Und er meinte, ach, ich könnte doch einfach die Elternzeit im letzten Sommer verschweigen. Also einen Monat. Und dachte ich, ah ja, super, das wäre im Grunde eine einfache Lösung. So dachte ich zuerst und dachte, ich weiß nicht so recht. Dann habe ich überlegt, ja, und wenn die das dann irgendwie rausfinden, dann lernst du dich dein Leben lang, kannst dich damit rumärgern, ob du möglicherweise da falsche Angaben gemacht hast und irgendein Mensch findet es dann irgendwie raus, bei der NSA oder wo auch immer. Und genau, oder beim Bundesnachrichtendienst, wer weiß. Also es hat mich Mut gekostet, ehrlich zu sein und den Leuten zu sagen, ich habe genau 11,9 Monate. Aber ich habe das einfach so gemacht und siehe da, die Frau hat mir irgendwie geschrieben, nee, also in meinem Fall würden sie eine Ausnahme machen und es sei kein Problem. Und ich hatte denen auch geschrieben, liebe Leute, ich habe übrigens auch 200 Stunden Mehrarbeit geleistet, mehr als ein ganzer Monat, also durch die Nachtdienste, was man so macht als Arzt. Aber es hat mich Mut gekostet, ehrlich zu sein, das ist der Punkt. Und es hat sich gelohnt, weil ich halt keine Angst haben muss und mein Leben lang habe ich in diesem Thema kein Problem. Ich bin nicht gefangen und muss mir keine Sorgen machen. Und ich kann trotzdem meine Prüfungen jetzt in 10 Tagen machen, dafür bin ich sehr dankbar. Und dieser der Mut lohnt sich, genau. Habt ihr sicher auch genug Geschichten dazu. Im Hohelied gibt es eine bekannte Aufforderung, die kleinen Füchse zu fangen, die den Weinberg verderben, bevor der blüht. Und man kann sich das so vorstellen, dass da in der Blüte, also im Frühjahr, denke ich mal jetzt zumindest, dass da lauter kleine Füchse ihr Unwesen treiben und Gruben graben und Fuchsbauten ausscharren. Und dabei den Weinpflanzen die Grundlage zum Leben entgraben sozusagen. Das ist die eine Auslegung. Andere sagen, ja, die Füchse, die würden die Trauben abessen. Kann sein, wer weiß. Und es geht darum, die rechtzeitig, nämlich schon in der Blüte, zu vertreiben von dem Weinberg. Und bei diesen Füchsen ist es so, dass damit eben diese subtilen Sünden gemeint sind. Diese subtilen Fehltritte, klein, unscheinbar, Sachen, die sich so in unserem Herzen einnisten. So Gedanken einfach, die sich aber zu schlechten Gewohnheiten oder eben zu einfach total schlechten Taten auswachsen können. Also bei mir ist das so jetzt, ich weiß, dass ich nicht allein bin, also manchmal, wenn man mich schlecht behandelt, dann kann ich manchmal hinterher so sehr fantasievolle Rachegedanken mir ausdenken. Kennt jeder, ne? Und das ist aber schlecht, also es muss nicht sein, man kann das sein lassen. Und es macht mich nicht froh und nicht frei, diese Rachegedanken. Deswegen möchte ich uns heute Mut machen, die Dinge, die der Heilige Geist dir ja jetzt, vielleicht auch am Ende der Predigt zeigt, abzulegen, sein zu lassen, hinzugeben, Gott zu geben. Trau dich und trenn dich. Vielleicht sind es liebgewonnene Gewohnheiten oder Gedanken. Weg damit, ist besser so. Bei mir geht es manchmal so, dass mir der Heilige Geist im Lobpreis zeigt, was weg muss, was nicht in Ordnung ist. Und ich bin dankbar dafür. Das ist eine gute Sache. Es geht in dieser Predigt tatsächlich um Umkehr, um Zielkorrektur, um Buße. Georg predigt Buße. Und zwar, ich mache das mit einem Lächeln auch bewusst. Es ist mir heute wichtig, dass es nicht um Vergebung geht. Vergebung, darum kannst du bitten, könnt ihr bitten, können wir bitten, wenn du etwas sehr bereust, wenn du denkst, es hätte nicht sein dürfen, es tut mir leid, Gott. Heute geht es erstmal darum, zu überlegen, in welchem Bereich meines Lebens will ich was ändern, will ich umkehren, will ich mich wieder an Gottes Maßstab ausrichten. Ich spüre das in meinem Herzen, da will ich was ändern, das muss so nicht sein, das muss so nicht bleiben und ich will das umsetzen, was Gott mir aufs Herz legt. Darum geht es mir heute. Und ich weiß, dass das nicht leicht ist und dass unser Umfeld das nicht unbedingt immer so macht. Ich weiß, dass wir umgeben sind. Ich finde diesen Pragmatismus krass irgendwie. Ich bin selber pragmatisch. Trotzdem ist es manchmal echt so, dass es einfach nur umgeht, was funktioniert, was läuft, was hilft und nicht darum, was sind die Werte, was ist wahr, was ist ehrlich, was ist gut, was ist langfristig das Beste. Es geht einfach nicht darum in unserem Umfeld. Und das ist manchmal schwierig, finde ich. So. Mal gucken, wo ich bin. Es kostet uns Mut, umzukehren und Sachen sein zu lassen. Und es kostet vielleicht auch Kraft. Aber am Ende fließt daraus das Leben. Am Ende kommt dabei Freiheit rum. Ja, weiter. Seid wie neugeborene Kinder. Ist ein bisschen dunkel, aber ich hoffe, man sieht Naomis Gesichtsausdruck vielleicht ein bisschen. Kannst du noch einmal ganz kurz zurückmachen? Ich möchte mal den Satz vorlesen. Seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Jetzt geht es erstmal um die neugeborenen Kinder. Das gerne wieder vormachen. Ich finde, neugeborene Kinder sind eine besondere Begegnung. Es ist oft berührt uns das, erstaunt uns das, wie klein und verletzlich Neugeborene sind. Da war Naomi 3 Tage alt. Das war der Tag, an dem sie nach Hause gekommen ist. Und ich finde, Neugeborene haben eine besondere Ausstrahlung. Was sie machen, machen sie mit ganzem Herzen. Die sind irgendwie fokussiert und klar in dem, was sie machen und was sie wollen. Egal, ob es trinken, schlafen ist, vielleicht mal umherschauen. Die Neugeborene sind nicht geteilten Herzens, sie sind auch nicht berechnet oder falsch, heuchlerisch, Doppelmoral, kompliziert, das ist alles nicht ihr Thema. Neugeborene sind irgendwie so ehrlich und ganzen Herzens. Und das waren wir alle mal, ist das nicht schön? Und ich finde, das kommt so ein kleines bisschen, man kann es jetzt mit dem Beamer nicht so gut sehen, auch in dem Gesichtsausdruck von Naomi rüber, das ist irgendwie so, sie liegt da und kuschelt sich an und schläft und nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt in dem Zusammenhang sind mir 2 Punkte wichtig. Im Zusammenhang von diesem Vers, Neugeborene suchen und brauchen eine große Nähe zu ihren Eltern, vor allem natürlich zur Mutter, und fordern das ein. Die wollen ganz nah dran sein. Und genauso wollen wir auch nah an Gott sein. Oder vieles in uns will ganz nah an Gott sein. Wir haben diesen Impuls, wir haben diesen Drang. Und das ist das eine, dieser Zug zu Gottes Nähe, der Zug zum Nahsein. Und das zweite ist, dass Neugeborene einfach im Glauben leben oder einfach vertrauen, die Milch aufnehmen und essen und trinken, ohne sie vorher chemisch zu analysieren, irgendwie Vergleichsangebote nachzuschlagen, das beste Schnäppchen zu schlagen. Die nehmen einfach das, was es gibt. Und das ist tatsächlich das Beste, was man ihnen geben kann. Muttermilch, weiß man heute, ist das Beste, was man Kindern tun kann. Und diese Haltung, die Neugeborenen aber haben, ist eine des Vertrauens, des Ausgeliefertseins. Und das ist das, was wir von den Neugeborenen lernen können. Oder mit dieser Haltung, letztendlich geht es darum, diese unverfälschte Milch, letztendlich Gottes Wort aufzunehmen. So mit einer Nähe zu Gott und mit einem Vertrauen, mit einem Ausgeliefertsein. Und so vorbehaltlos. Und die Frage ist halt, ist das meine Herzenshaltung? Ist das unsere Herzenshaltung? Sind wir so drauf gerade? Wie sieht es in unserem Herzen aus? Welche Gedanken, Gefühle, Wünsche, Sorgen haben da gerade Oberhand? Und was entsteht letztendlich aus unserem Herzen? Und ein zweiter Vers, der so für die Vorbereitung irgendwie wichtig war, oder mich schon lange begleitet, heißt aus Sprüche 4, Vers 23, leider keine Folie zu, aber wer es nachschlagen möchte, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, oder Luther schreibt mit allem Fleiß, behüte dein Herz, pass auf dein Herz auf, behüte das. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und da kommen noch lauter Anweisungen. Tu von dir die Falschheit des Mundes, Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass die Kragen aus sein, die Blicke vor dich sehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes, alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken, lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Aber der Punkt ist, was ist in deinem Herz los? In ihm entspringt die Quelle des Lebens. Da entscheidet sich sozusagen, wie dein Alltag ausschaut, ob das eben langweilig ist und Wüste oder Abenteuer und Nähe zu Gott. Das ist letztendlich hier, entscheidet sich, was wir entscheiden, was wir wollen letztendlich. Ja, und es ist einfach wichtig, welche Gedanken hier Raum greifen. Und ob du Zeit hast, eben Gottes Herzen und Gottes Gedanken und Gottes Pläne da zu entdecken und dass die Raum greifen können. Und ich finde das halt in Deutschland, das klingt jetzt ein bisschen komisch, gar nicht so leicht, immer wieder so auf Gottes Spur zu kommen. Ich finde halt, dass wir in einem Land leben, in einem Wohlstand leben, wo man doch von vielem irgendwie abgelenkt ist und eingenommen ist, egal ob jetzt von Arbeit oder Vergnügung, Freizeit. Ich finde es gar nicht so leicht. hier so gegen den Strom zu schwimmen. Und ich habe ein Buch in letzter Zeit gelesen oder fast verschlungen. Das heißt, es muss im Leben mehr als alles geben. Und das ist von zwei Journalisten geschrieben, Elke Nathas, Sven Lager, die in Deutschland auch bekannt sind. Gerade die Elke Nathas hat so unter anderem die Popkultur im schriftstellerischen Bereich mit begründet. Und die haben halt in Berlin gelebt und später in Bangkok und waren so alle Vorteile so mitgenommen und viel Spaß gehabt, tolle Kultur, Lesungen und irgendwie doch gespürt, hey, das ist noch nicht alles, was uns die Welt hier zu bieten hat. Trotz viel Vergnügung und aufregendem Leben und zwei Kindern und so weiter. Und sind letztendlich nach Südafrika gegangen und haben Jesus kennengelernt in so einer Surfergemeinde und haben dann angefangen, relativ regelmäßig für Heilung zu, um nicht zu sagen sehr regelmäßig für Heilung zu beten. Immer im Krankenhaus, obwohl die Elke das total widerlich fand. Wer mal in Afrika war oder sonst in der dritten Welt, weiß, wie Krankenhäuser riechen da. Auch in Deutschland sind ja Krankenhäuser nicht nur ein angenehmer Ort. Und haben total viel Wunder erlebt auch. Auch Niederlagen, natürlich viele Menschen gestorben. Das Leben ist hart in Südafrika. Armut, haben auch selber nicht immer genug Geld gehabt. Wussten manchmal nicht, wie sie ihre Rechnung morgen bezahlen sollen. Und doch ist da echt total viel Leben und Abenteuer bei rumgekommen und haben die viel von dem erlebt, was wir singen. So, Herr, wir wollen deine Macht sehen, wir wollen deine Heilung sehen. Dann will ich jetzt nicht sagen, dass wir nach Südafrika umziehen müssen. Aber ich will damit sagen, dass das total wichtig ist, wonach wir uns in unserem Herzen sehen und was wir aus unserem Leben machen. Also, wenn wir uns einfach treiben lassen in unserem Wohlstand, vielleicht haben manche auch keinen Wohlstand, aber in dem, was hier so uns so umgibt, dann passiert nicht viel. Das klingt jetzt ein bisschen hart, blöd. Aber wenn wir uns danach ausstrecken, was Gott an Plänen und Ideen für unser Leben hat, wenn wir uns trauen, für Heilung zu beten, das ist gerade für mich jetzt so ein Thema, oder vielleicht für dich was anderes. Keine Ahnung, finanziell kann was ganz anderes sein. Trau dich einfach, was immer der Heilige Geist dir aufs Herz legt. Wenn wir uns trauen, passiert was. Dann wird es plötzlich spannend, wird es aufregend. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, ich habe meinen Alpha-Kurs an der Uni in Hamburg gegründet oder so, ne, aufgebaut und geleitet ein Jahr lang und dann später weiter und so. Und das war schon echt ein Abenteuer und hat mir viel Mut gekostet, aber es war auch echt tollste und prägendste Erfahrung meines Studiums letztendlich. Ja, es gibt auch Familie ist ein Abenteuer. Es muss gar nicht immer irgendwas Großgeistliches sein. Es kann auch ein Abenteuer sein, seinem Kollegen von Jesus zu erzählen. Es geht mir darum, dass es nicht so langweilig wird. Dass wir das erleben, was Gott für uns vorhat. Dass wir das erleben, wonach wir uns ausstrecken, was wir uns wünschen. Gut. Verlangt begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Das Stichwort ist begierig. Wie Neugeborene. Wenn die Hunger haben, gibt es nichts anderes. Gibt es keine Kompromisse. Vielleicht ist es auch nur, dass sie ein Nähebedürfnis haben. Her mit der unverfälschten Milch, her mit Gottes Wort, her mit Zeit, die du mit Jesus verbringst, mit ihm alleine, intim, wie ein Baby und seine Mutter. Die sind total intim, es gibt dann nur die beiden. Her mit der Zeit, dein Herz Gott auszuschütten, ihm zu sagen, wie es dir geht, was heute los ist. Zeit, Gott zuzuhören, seinen Trost zu empfangen, seine Liebe aufzutanken. Dafür brauchen wir Zeit und vielleicht auch seine Korrektur anzunehmen. Jesus machte sich ja morgens früh auf und ist auf den Berg gegangen. Direkt nach Sonnenaufgang. Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Also ich bin, glaube ich, kein Frühaufsteher. Meine Erfahrung ist aber die, wenn ich mir Zeit nehme, vielleicht sogar eine kleine Strapaz oder Entbehrung auf mich nehme, wie neulich in Haaren morgens um 5, dann lohnt sich das immer. Dann ist das nie langweilig. Lässt Gott mich nicht im Stich. Dann bedauere ich das nicht, dass es mich jetzt irgendwie Kraft gekostet hat oder dass ich früh aufgestanden bin oder dass ich irgendwie diesen Gottesdienst besucht habe oder auf diese Konferenz gefahren bin oder in den Wald gegangen bin. Dann ist das so, dass Gott da ist und dass sich diese Zeit lohnt. Und dass da einfach tolle Sachen entstehen. Und das finde ich toll. Ich kann euch ein Angebot machen, von euch was vorschwärmen, wo ich weiß, das funktioniert, 100%. Gott ist da, er lässt ihn nicht lumpen. Wenn wir uns Zeit nehmen, ihm zu begegnen, dann passiert was. Ja, und der letzte Bestandteil, damit ihr durch diese Milch, letztlich das Wort Gottes, darum geht es, die Begegnung mit Gott, hinwachset zur Rettung. Die Rettung ist ja noch nicht vollendet, leider. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einer Pilgerreise. Manche kennen das Buch von John Bunyan. Ich finde das total genial. Es ist so, dass er sich bekehrt und dann halt durch lauter Abenteuer, Höhen und Tiefen zu Gott findet. Und auf dieser Reise werden wir Gott ähnlicher. Und ich glaube auch oft darum geht es im Leben. Es geht gar nicht um die großen Erfolge, sondern es geht darum, Gott kennenzulernen, ihm ähnlicher zu werden. Im Glauben zu wachsen, Gott immer besser kennenzulernen. Und dieses Wachstum, diese wachsende Gewissheit von Gottes Liebe ist es, das Kennenlernen seiner Gnade, dass wir immer mehr darauf vertrauen, wenn Jesus wiederkommt, werden wir durch seine Gnade gerettet werden. Aber unser Leben ist nicht so geradlinig, dass man sagt, okay, ich habe mich entschieden und das war's. Es sind schon immer wieder Herausforderungen und Dinge, die uns von Gott wegziehen im Alltag. Und ich finde es nicht selbstverständlich, dass wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sie wirklich bei Jesus bleiben, ihr Leben lang. Und ich finde auch, wenn man ältere Menschen kennenlernt oder Senioren, wie ich das nennen möchte, die so ein gereiftes Leben mit Gott haben. Ich finde das immer was Besonderes. Mich berührt das und beeindruckt das, wenn die schon so auf so ein langes Leben mit Gott zurückblicken und viel mit ihm erfahren haben und ihn oft echt gut kennengelernt haben auch. Und die haben so eine Tiefe und so eine Weite. Macht mir Mut irgendwie. Ja, es ist ein immer stärker werdender Glaube an seine Gnade. Und diese Gnade ist das, durch die wir gerettet werden, wenn Jesus wiederkommt. Und der Glaube ist der Schlüssel. Wie neugeborene Kinder sollen wir glauben, wollen wir glauben. Gott begierig suchen, wollen zu ihm umkehren. Und mit ganzem umgeteiltem Herzen leben. Um ein Leben im Überfluss zu haben und nicht in der Sklaverei. Amen.